Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich bin zurück aus der sibirischen Eiseskälte von Kreta, wo aktuell so 25 Grad herrschen. Und ja, angekommen im Glutofen hier in München mit schönen 35 bis 38 Grad. Ja, ich würde sagen, wir brauchen ab und zu hier auch mal so eine Trinkpause, wie bei der WM, ne?
Gibt's die da? Also macht total Sinn, aber ihr wisst ja, ich bin nicht informiert. Ich weiß nicht mal, wie Deutschland gestern gespielt hat.
Nein.
Ruhe, wollen wir nicht drüber reden.
Okay.
Ja, Lars, aber du sitzt trotzdem im Pulli da, ne?
Ja, das ist seit ungefähr 20 Jahren so, weil ich durch 20 Jahre Trading hat sich's mit einem Mal von einem auf den anderen Tag ergeben, dass ich gar keine Körpertemperatur mehr habe. Ich bin so kaltblütig, dass ich quasi auch keine Hitze mehr wahrnehmen kann. Deswegen sitze ich hier im Pulli.
Oder du bist also adlig.
Adlig, weil blaublütig sind Blaublüte automatisch
kalt. Kaltblütig, vielleicht kann man das übertragen.
Nee,
glaube ich nicht.
Bedeutet, du würdest auch einen Spaziergang in der Wüste im Pulli absolvieren. Verstehe ich
im
dich
Pulli.
Richtig?
Ja, ja. Da. Oder okay. Freier Oberkörper, ist egal. Was man mir anziehen will, kann ich anziehen.
Okay, freier Oberkörper, ja? Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr das eventuell bald mal sehen wollt. Mal sehen, was da kommt. Aber lass uns direkt reingehen in unsere Themen. Wir haben viel zu besprechen. Wir stellen nämlich erstmal die Frage, was braut sich da an den Märkten zusammen? Und was wir damit meinen, das werden wir gleich aufklären. Wir haben Rheinmetall im Gepäck. Wow, da ging es richtig nach unten in dieser Woche. Und wir stellen jetzt die Frage, ist das der große Ausverkauf? Also geht die Abwärtsstrecke weiter oder eine Megachance? Eine Hörerfrage von Hermann hat uns erreicht. Caterpillar jetzt noch kaufen, fragt er. Dann sprechen wir über einige Aktienwerte, die möglicherweise eine super Chance aktuell bieten oder eventuell auch eine krasse Value Trap sind. Und da werden wir euch nachher abholen. Dann werden wir, ja, nochmal unsere Highlights, Lowlights, die größten Überraschungen in dieser Woche bekannt geben. Wir haben seltene Erden mit dabei, immer noch stark unterschätzt, Fragezeichen. Und Ionos, da wird uns Lars mitgeben, ob sich da möglicherweise bald ein großes Kaufsignal ergibt. Hörerfragen in unserer App www.buy-the-dip.de. Dort bekommt ihr alle Infos zu diesem sehr guten Projekt, das wir gestartet haben im November 2024. Und ich glaube, aktuell sind wir tatsächlich schon bei 50.000 Usern. Also bedeutet, ihr könnt euch ja mal schlau machen und da mal reinschnuppern. So, und jetzt das erste Thema. Wenn ihr es mir erlaubt, dann würde ich an dieser Stelle mal ganz kurz anfangen, denn ich möchte da meine Beobachtung in dieser Woche mit hineingeben. Ich habe auch schon ein YouTube-Video darüber gemacht und dann eure Einschätzung dazu
gerne
hören. Also, ich habe mir den Anleihenmarkt angeschaut und da ist mir was aufgefallen in den USA, nämlich die zweijährige US-Staatsanleihe, die ist ja von 3,2% in der Rendite von Ende Februar bis jetzt auf 4,2% ungefähr gestiegen, jetzt vielleicht bei 4,1%, also nagelt mich jetzt nicht bitte auf 10 Basispunkte fest. Und die 10-Jährige, die notiert ja aktuell immer noch bei so 4,4-4,5% in der Größenordnung. Und bedeutet, also einerseits hat sich bei den Kurzläufern ein sehr, sehr starker Renditeanstieg ergeben von einem Prozentpunkt innerhalb von nur wenigen Monaten, das ist ja schon mal ziemlich beachtlich, und der Renditeabstand zwischen den Zweijährigen und den Zehnjährigen ist komplett zusammengeschrumpft. Der beträgt aktuell meines Wissens nach nur noch 25 Basispunkte. Und insofern könnte man ja auch schon mal die Frage stellen, ob sich da eine Invertierung der Zinskurve möglicherweise wieder anbahnt. Und bevor wir die weiteren Aspekte in diesem Themenkomplex nochmal mit aufgreifen, also Sebastian wird uns da auch nochmal ein bisschen Kontext liefern, würde ich das gerne als Diskussionsgrundlage erstmal heranziehen und starten. Wer möchte?
Ich, wenn du erlaubst, Lars, ich gebe mal noch als Kontext mit rein, die zweijährige Anleihe in den USA, die du ja erwähnt hattest, das ist ja auch so der, sag ich mal, so der Indikator dafür, was der Markt erwartet, wo die Fed die Zinsen hin katapultieren könnte. Und aktuell ist ja im Markt eingepreist, dass es eine Zinserhöhung geben wird. Das sagt das FedWatch-Tool. Die Bank of America rechnet mit bis zu 3 Zinserhöhungen, kam gestern im Research. Ich persönlich glaube, das ist eine Fehlannahme des Marktes. Ich sehe auch keine Invertierung, sondern was ja interessant ist, ist, dass die 2-jährige Anleihe im Zinsniveau gestiegen ist, gleichzeitig die Inflationserwartungen über die Swap-Sätze gemessen deutlich nach unten kamen. Das heißt, was wir hier sehen, ist in meinen Augen eine Reaktion darauf, dass Kevin Warsh in der letzten Sitzung den starken Mann gemacht hat und gesagt hat, okay, wir sind hawkischer und vielleicht gibt es eine Zinserhöhung und ich mache hier Taskforces. Aber dadurch, dass wir jetzt im Iran-Krieg Entspannung haben und diesen Deal, wie auch immer der dann am Ende aussehen wird, werden wir auf der Inflationsseite in meinen Augen Entspannung sehen. Und das wird Kevin Warsh die Beinfreiheit geben, dass er die Zinsen nicht nur gleich behalten kann, sondern vielleicht sogar senken. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir eine Invertierung bekommen und ein Rezessionssignal, sondern dass der Markt momentan reagiert auf den starken Mann, was in meinen Augen aber gar nicht so kommen wird. Also das wäre mein Take dazu.
Okay, darf ich ganz kurz? Also du siehst da aktuell nur eine Verflachung der Zinskurve.
Richtig.
Und wenn ich dich jetzt interpretiere, also korrigiere mich, wenn das falsch sein sollte, dann sagst du, Warsh hat eigentlich nur in das Falkenlager hineingeblinkt, damit er nicht so dasteht, als wäre er nur quasi ein Notenbankchef von Trumps Gnaden. Aber da der Ölpreis ja jetzt aktuell auch runterkommt, sind die Inflationssorgen auch bald mehr oder weniger vom Tisch. Und das heißt, er kann dann wieder auch zu einer lockeren Geldpolitik übergehen.
Ist absolut richtig, zusammengefasst? Absolut richtig. Ja. Auch wenn du guckst, am Donnerstag, so das bevorzugte Inflationsmaß der Fed kam softer rein als zuvor erwartet. Und was Kevin Warsh gemacht hat, ist eigentlich eine cleverere Strategie als Christine Lagarde. Das heißt, die EZB hat die Zinsen erhöht. In meinen Augen war das so ein Ego-Ding, um zu zeigen, hey, Inflation steigt, wir tun was. Wir machen nicht wieder den Fehler wie 2022 und gucken dazu. Und jetzt wird zurückgerudert und man sagt, ja, aber einen Zinserhöhungszyklus wird es nicht geben. Und wir sehen ja schon Entspannung. Also die EZB hat was getan, um zu zeigen, wir können was tun. Kevin Warsh hat nur geredet. Aber beide Notenbanken wollen eigentlich die Zinsen nicht erhöhen. Also deswegen sehe ich das jetzt nicht als Risikosignal für eine inverse Zinskurve und alles, was da noch dran hängt.
Was meinst du, Lars?
Erstmal, ich denke, man darf konstatieren, dass die Finanzmärkte momentan so funktionieren, wie man es erwarten würde. Also die Verflachung der Zinskurve hat ja dafür gesorgt, dass insbesondere im Tech-Sektor, also in den klassischen Risk-Off-Sektoren, es zu Gewinnmitnahmen gab. Ich denke aber auch nicht, dass wir eine Invertierung sehen werden, denn die Gründe, ja, ihr habt es eben schon beide angesprochen, die dafür sorgen, dass sich die Zinskurve derzeit abflacht, die liegen ganz wesentlich eben in dieser Sitzung. Und wenn wir uns die Daten anschauen für Juli und August, dann muss man eher davon ausgehen, dass wir eine weitere Entspannung sehen. Allerdings, dann möchte ich an der Stelle auch sagen, es wäre aus meiner Sicht nicht dramatisch für den Aktienmarkt, selbst wenn wir eine Zinserhöhung sehen sollten, um 1 oder 2 Schritte, also kleine Schritte, 0,5. Ich glaube, der Aktienmarkt könnte damit umgehen. Allerdings haben wir das mittlerweile eingepreist. Und der Vorteil, wenn man es jetzt bullisch interpretieren möchte, ist, selbst wenn sich jetzt eine Erwartung einstellen sollte, dass die Fed nichts macht, dann wäre das ironischerweise eher bullisch. Das war vor bummelig 2, 2,5 Monaten hat man noch gesagt, na, noch ein bisschen weiter. Also kurz vor Ausbruch des Konflikts oder des Kriegs im Iran hätte man gesagt, da erwarten wir uns aber mehr. Und die Erwartungshaltung ist aber jetzt eine andere. Also wir haben 1 bis 2, zum Teil 3. Ich glaube, das FedWatch-Tool sind wir irgendwo zwischen 2 und 3 oder sowas. Ne? Das haben wir als Erwartungshaltung. Das heißt, auch wenn der Aktienmarkt gar nicht besonders korrigiert hat, ist das jetzt eher etwas, wo man sagt, ja, zur bullischen Seite kann es jetzt eine Überraschung geben. Und der einzige, wir haben 2 Abrissbirnen im Raum. Zum einen ist das der Dollar. Der ist aber auch eine Funktion dessen, was wir hier als Erwartungshaltung sehen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt durch die Decke steigt. Und natürlich, auch wenn das eine Variante ist, die ich nicht für wahrscheinlich halte, sollte es wieder erwarten, jetzt zu einer massiven Ausweitung wieder des Konflikts kommen im Iran, das nochmal ganz anders eskalieren und der Markt einpreisen müssen, dass die US-Regierung sagen kann, was sie will. Wie gesagt, ich halte es nicht für wahrscheinlich, ich möchte es nur sagen. Dann gehen natürlich unmittelbar die Inflationserwartungen wieder hoch. Das würde den Aktienmarkt jetzt unter Druck setzen.
Und wenn ich noch anfügen darf, Timo, was jetzt wieder kommen wird, und Lars, du hast es schon richtig gestreift, schlechte Daten zur amerikanischen Wirtschaft werden positiv für die Märkte sein. Weil jeder schlechten Datenpunkt wird dazu führen, dass man sagt, die Fed muss vielleicht wieder die Zinsen senken. Also wir sollten uns an Bad News, a Good News jetzt wieder gewöhnen.
Dann dürfte uns ja eine Killer-Rallye ins Haus stehen.
Ja, also wie gesagt, der Dollar ist immer noch da, ne? Und der ist etwas stärker, als es gut ist für den Markt. Das muss man eindeutig sagen. Gerade der Tech-Sektor ist so ein bisschen im Risk-Off-Modus. Wir haben es gesehen, die Hyperscaler waren deutlich schwächer. Die Chip-Werte haben ihr Eigenleben, getrieben von Zahlen, die wir vielleicht später noch besprechen. Aber die Hyperscaler korrigieren. Eine Alphabet korrigiert, eine Apple hat aufgrund der angekündigten Preiserhöhung recht deutlich gestern korrigiert. Ich glaube, zum Schlusskurs sogar 6%. Und unter dem Aspekt sorgt dann natürlich, solche Nachrichten sorgen dafür, dass der Markt so ein bisschen die Sorge aufkommt oder aufkommen lässt. Ja, in dem Moment, CapEx darf halt nicht zurückgehen. So, da sind wir uns einig. Also, ich würde nicht sagen, dass die Rallye in Stein gemeißelt ist. Die meisten Variablen oder Faktoren, auf die wir aber schauen, sprechen aus meiner Sicht dafür, dass der Markt im Jahresverlauf weiter steigen kann.
Aber ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Kontra, weil mir auch dieses Papier von der BofA jetzt über den Weg gelaufen ist, also die Bank of America, das ist ehrlicherweise schon Anfang Juni rausgekommen, wo sie konstatiert haben, sie haben so eine Art Top-Bildungsindikator, wo sie 10 Sub-Indikatoren zusammenfassen und 7 dieser insgesamt 10 Indikatoren stehen aktuell auf Rot. Also unter anderem die Wachstumsperspektiven im S&P 500, unter anderem der Faktor, es könnte zu Kreditstress kommen, die Refinanzierungsbedingungen von kleinen und mittleren Unternehmen und so weiter. Das kann man ja jetzt alles nicht vom Tisch wischen. Also insofern, mir ist auch noch nicht klar, Lars, warum du sagst, dass eine Zinserhöhung, solange sie denn unter 1% bleibt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass die total unproblematisch wäre. Weil da kommt ja, da hängt ja dieser Rattenschwanz noch mit dran.
Zuerst muss man sagen, dass von den Punkten der Bank of America die Hälfte ja genau an diesen Zinserwartungen dranhängt. Das heißt also, mehr oder weniger ist die Frage, bekommen wir ein lockeres Zinsumfeld, ja oder nein? Ich glaube einfach, dass du musst dir überlegen, was willst du diskontieren? Die Rallye, die derzeit läuft, die läuft in einem Zinsumfeld mit Anleihenrenditen über 4%. Und bei der Erwartungshaltung hinsichtlich der Wachstumsraten rund um KI spielt es keine ganz große Rolle, ob wir 4,1 oder 4,6% sehen. Natürlich wäre das für den Aktienmarkt sehr viel bullischer, wenn wir keine Zinserhöhung sähen. Nur das, was ich dann erwarte, ist ja letztlich eine Fortsetzung dessen, was wir jetzt auch sehen. Es wird dann verschiedene Sektoren geben und vermutlich sind es die gleichen wie in den letzten Monaten, die eben nicht mitlaufen. Und der Markt könnte wieder ein bisschen spitzer werden. Wir haben in den letzten Tagen, an sich schon seit 10 Handelstagen, sehen wir einen Markt, der sich wieder etwas verbreitert. Also nicht, dass dieses klassische Top-Signal oder dieses Blasensignal der Markt nur noch wenige Werte laufen. Die Dividendendepots der meisten Anleger dürften in der letzten Woche somit die beste Woche seit langer Zeit gehabt haben. Und diese Marktbreite nimmt dann wahrscheinlich im Laufe dieser Rallye wieder ab, weil die Werte eben darunter leiden. Nur, ja, selbst ich könnte jetzt zur Bank of America sagen, selbst eine Top-Bildung kann mit neuen Allzeithochs eingehen. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo eine Zinssenkung oder nicht steigende Zinsen eingepreist werden, ist die Hälfte dieser Top-Bildungssignale dahin.
Okay. Also das heißt CapEx-Rally und da darf kein Riss in der
0,0. Und das ist es darf nicht mal angedeutet werden, dass die Nachfrage nachlässt. Das ist für mich glasklar und das muss man auch als Risikofaktor benennen. Nur, Stand jetzt, sieht eben nichts danach aus, dass das passiert. Es wird irgendwann passieren, aber wer jetzt sagt, naja, es wird irgendwann passieren, verpasst vielleicht den interessantesten Teil dieser Rallye.
Aber was ist denn da in dieser Woche, Sebastian, in Korea passiert? Der Kospi wurde vom Handel ausgesetzt. Kurzzeitig zumindest, ne? Richtig. Was war da los?
Limit Down. Es gibt ja an den meisten Börsen die sogenannten Limit Down-Regeln. Das heißt, wenn ein Index zu stark fällt, in Korea sind es etwa 10% im Kospi, dann wird erstmal der Handel pausiert, damit sich die erhitzten Gemüter abkühlen können. Das hatten wir diese Woche. Wir hatten ja jetzt von Donnerstag auf Freitag oder im Freitaghandel auch wieder um die 9% minus. Das heißt, wir sehen da schon deutliche Volatilität, die natürlich dem geschuldet ist, dass der koreanische Kospi natürlich stark kopflastig ist zu SK Hynix und Samsung. Und SK Hynix hat ja die Woche angekündigt, dass man überlegt, die Produktion umzustellen. Und das hat der Markt dann interpretiert, dass vielleicht manche Chips doch nicht so laufen. Aber das wurde dann teilweise durch die Micron-Zahlen wieder geheilt. Und am Freitag war es dann doch wieder Thema. Also wenn man sieht die hohe Volatilität. Ich finde auch ein, zwei Tage Schwankungen im Chipsektor und die Medien rufen gleich wieder einen Crash aus. Das ist eigentlich auch diese Wall of Worry, wo der Markt sich nach oben aktuell zieht. Wenn man durchschaut auf die Chippreise, die DRAM-Preise beispielsweise, die steigen weiterhin momentan und auch die koreanischen Exportdaten, die sind so eine Art Vorlaufindikator, zumindest Hedgefonds gucken da drauf. Auch da ist jetzt noch nicht ein Bruch. Also ja, wir haben erhöhte Volatilität, das ist klar nach der Rallye. Da gibt es Leute, die sagen, ich nehme jetzt mal lieber Geld vom Tisch, gerade wenn mal eine negative Nachricht kommt. Aber es gibt auch noch genug, die da rein wollen. Also ich würde auch nicht sagen, der Markt ist dadurch jetzt strukturell kaputt. Und zu deinem Indikator noch kurz, Timo, von der Bank of America. Gerade, dass 7 von 10 Wann-Indikatoren auf Rot sind, das ist auch wieder diese Wand der Besorgnis, an der die Kurse nach oben klettern. Weil es sind nicht 10 von 10. Es werden immer wahrscheinlich 5 von 10 oder 7 von 10 sein. Aber am Ende stirbt die Rallye halt entweder in Euphorie oder wir bekommen eine Rezession oder wir bekommen einen externen Schock wie Corona oder wir bekommen eine Krise. Das killt die Rallye. Aber jetzt nicht diese ganzen Warnsignale und Indikatoren, die in der ganzen Welt umhergeistern.
Und wenn ich also eher gut, dass darf, es gibt. Was klar, Hynix ist ein super Beispiel. Vielleicht im Hintergrund, dass sich ein jeder mal, Entschuldigung, den Chart von SK Hynix aufruft. Also 60-70% seit Anfang Juni. Und dann fällt die Aktie heute um 8%. Ja, das muss es jetzt gewesen sein. Und genau solche Korrekturen hatten wir. Wir haben im März diese Korrektur gesehen. Wir haben im Mai diese Korrektur gesehen. Wir haben Anfang Juni diese Korrektur gesehen. Und dann stand SK Hynix bei 3.000 koreanischen Won und steht jetzt bei 2.673 koreanischen Won. Das sind einfach technische, ganz normale Korrekturen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn hier momentan Gewinne mitgenommen werden, dann in der Regel nicht, weil der Markt sagt, die CapEx-Ausgaben enden, die bekommen ihre Dinge nicht mehr verkauft, sondern weil der Markt sagt, warum können sie nicht noch mehr produzieren, sie könnten noch viel mehr absetzen. Und das kann man, wenn man möchte, natürlich als eine Art von Blasenbildung bezeichnen. Und das wird ziemlich sicher auch zu einer Blase führen. Nur Stand jetzt haben wir einfach noch keine Anhaltspunkte dafür, dass es eine ist. Weil alles verkauft wird. Irgendwann wird einer sagen, wir brauchen ein bisschen weniger. Und dann verstehe ich, wenn man sagt, ja, das muss jetzt mal ein Kartenhaus sein, was in sich zusammenfällt oder was man sich für eine schöne Überschrift ausdenkt. Nur wir sehen einfach gar nichts davon. Und dementsprechend würde ich nicht zu viel reininterpretieren in normale technische Korrekturen, Gewinnmitnahmen. Das gehört dazu.
Was siehst du denn aktuell bei Rheinmetall? Also da muss man ja jetzt wirklich konstatieren, dass die Rheinmetall vom Hoch, ungefähr 2000 Euro, jetzt mittlerweile über 50% vom Top abgegeben hat, also in dieser Woche auch tatsächlich unter die 1000 Euro gefallen ist, eine blutrote Wochenkerze gebildet hat. Da gab es aber unternehmensspezifische Nachrichten. Sebastian, darf ich dich da mal ins Boot holen?
Sehr gerne.
Ins Boot ist auch, glaube ich, ganz gut ausgedrückt jetzt gerade, ne?
Ins das Boot. Also unternehmensspezifisch, eigentlich waren sie, würde ich sagen, eher extern. Also unser Verteidigungsminister Boris Pistorius ist aus dem F-126-Projekt ausgestiegen. Das heißt, die Bundeswehr wollte Fregatten beschaffen und insgesamt 6 Fregatten. Und es war die Hoffnung zumindest im Markt, nachdem der vorherige Auftragnehmer es nicht hinbekommen hat und die Bundeswehr schon Geld versenkt hatte, dass hier Rheinmetall als, ja, Armin Pappberger nennt sich ja gerne den Vollsortimenter der Rüstung. Das heißt, man bietet alles, das ganze Spektrum an und dass Rheinmetall damit seiner NVL-Werft einspringen kann entsprechend und einen Auftrag kassiert von um die 12, 12,5 Milliarden. Euro. Und da war jetzt diese Woche zumindest die Meldung im Markt, dass Boris Pistorius aussteigt, dass es der Bundeswehr zu teuer ist, dass man nicht noch mehr Geld ausgeben will und dass man stattdessen andere Schiffe bzw. Fregatten von TKMS beschafft. Das sind die sogenannten MEKO A200. Die können wohl schneller gebaut werden. Man ist skeptisch, ob die genau diesen Zweck erfüllen, aber die Bundeswehr muss einfach entsprechend jetzt auch ihren Verpflichtungen nachkommen. Und deswegen war das ein Schlag in dieser Woche für Rheinmetall, weil man natürlich diesen in Aussicht gestellten Auftrag, zumindest in den letzten Quartalszahlen, jetzt verloren hat, weil es ihn einfach nicht mehr gibt. Das war so der Hintergrund für den Abverkauf.
Aber Pappberger hat ja selber auch noch mal vor 2 oder 3 Tagen einen Insiderkauf getätigt im Umfang von 5 Millionen Euro. Also jetzt nicht unbedingt sehr wenig Geld, wobei wir jetzt natürlich die Vermögensverhältnisse des guten Herrn nicht kennen. Lars, hat der sich da komplett vertan? Hat er das verschätzt oder hat er in weiser Voraussicht da schon mal auch zugegriffen, weil er wusste, okay, es kommt jetzt eine negative Nachricht, aber ich möchte vorab auch schon mal ein Signal des Vertrauens aussenden, also dass er als CEO sagt, das ist viel zu günstig.
Ja, das ist, glaube ich, nee. Also man kann sagen, das wäre unter der Trump-Administration sicherlich nicht passiert, dass da ein Insider nicht vorher Bescheid weiß. Ach Mann, das ist natürlich wirklich, das spricht für effiziente Märkte und die sogenannten Chinese Walls, die es offensichtlich auch in einem Ministerium gibt. Das ist erstmal etwas Gesundes, denn natürlich sollte er vorher nicht wissen, wenn eine solche Entscheidung kommt. Und ich interpretiere das jetzt eher mal als, er wusste es tatsächlich nicht. Und die übrigens die TKMS, also das muss man ihr ja gönnen. Es ist jetzt nicht gerade meine Branche bekanntermaßen, wo ich mich über Aufträge so freue, aber so viele Unternehmen haben wir nicht in Schleswig-Holstein und TKMS kommt ja aus Kiel. Logisch, wenn man Boote baut, sollte man vom Wasser nicht allzu weit entfernt sein. Also kurzum, wir haben es beim letzten Mal besprochen, dass nun mal die große Gefahr ist, dass hier keine Aufträge aus der Privatindustrie zu erwarten sind, wahrscheinlich auch nicht erlaubt sind. Und in dem Moment besteht eben eine politische Abhängigkeit. Und das darf man jetzt im Prinzip auch nicht verfluchen, denn das Rheinmetall von, keine Ahnung, wo haben sie ihre große Rallye gestartet, zu Beginn des Ukraine-Krieges, also jedenfalls deutlich unter 200 Euro, dass die sich dann verzehnfachen, ja, hat sich dann auch keiner beklagt. Und inhaltlich kann ich das nicht beurteilen. Ich habe auch nur das gelesen, was in der Zeitung stand, dass man also eine Milliarde verbrannt hat, aber davon absieht, weitere Milliarden zu verbrennen. Und sowas wird passieren. Du bist eben von Staatsaufträgen abhängig. Und ich denke, das ist ein Einzelaktienrisiko, was man hier hat. Ich glaube, neben der Feststellung, dass ich ja keine dieser Werte habe, dass man tendenziell, wenn man hier partizipieren möchte, mit einem ETF besser aufgehoben ist. Einfach, weil man dann eine breitere Streuung hat. Im Übrigen auch über die Produktpalette, wenn man das so nennen will. Von daher, ja, die Aktie sieht charttechnisch extrem angeschlagen aus. Sie sollte sich bestenfalls oberhalb von 800 Euro fangen. Dann spräche jetzt rein charttechnisch einiges für eine recht deutliche Gegenbewegung.
Ich möchte noch kurz was anfügen zu Rheinmetall, denn ich habe mir mal die Zahlen angeschaut und laut den letzten Berichten hat Rheinmetall einen Backlog von 73 Milliarden Euro. Das heißt, das sind Aufträge, die in den Büchern stehen, die noch abgearbeitet werden müssen, wo zum Teil natürlich auch ein bisschen der Einbruch der Aktie erklärt werden kann, weil der Markt sich Sorgen macht, ob die Aufträge auch alle abgearbeitet werden können, aufgrund der Kapazität oder auch nicht. Lassen wir es aber mal stehen bei den 73 Milliarden Euro. Es ist so, dass die Marinesparte etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr momentan eingebucht ist. Das heißt, jetzt wird da natürlich etwas entfallen, wahrscheinlich so 2-3 Milliarden. Aber verglichen mit dem Gesamtbacklog, wenn da 2-3 Milliarden pro Jahr jetzt fehlen, ist es nicht so dramatisch, finde ich, wie der Markt momentan die Aktie abstraft. Also vor allem, weil Rheinmetall auch KGV-mäßig wieder auf einem vernünftigen Niveau ist. Ich bin jetzt nicht investiert, aber ich finde schon die Marktreaktion momentan ziemlich übertrieben.
Okay. Aber damit haben wir alles in der Bütze Rheinmetall. Und lass uns an dieser Stelle rübergehen zur Caterpillar. Das ist die Hörerfrage, die uns erreicht hat von Hermann. Nochmal ganz herzliche Grüße an dich und vielen Dank für deine gute Frage. Denn ja, Caterpillar ist ein Unternehmen, was vielleicht viele noch wahrnehmen als halt diesen Ausrüster für die Baustellen, also die ganzen Bagger und so weiter. Und ja, das ist auch nach wie vor richtig, aber mittlerweile hat sich ja auch Caterpillar weiterentwickelt und die sind sozusagen so eine Art heimlicher KI-Gewinner auch, weil die nämlich diese Notstromaggregate und auch Kühlungen meines Wissens nach für Rechenzentren, Datenzentren herstellen und jetzt auch einen extremen Run gemacht haben. Die sind gerade bei über 1.000 Dollar. Also ja, ich gucke nochmal, Mitte März mal kurzzeitig bei 650 Dollar gewesen. Also das heißt, da ging die wilde Fahrt einfach weiter in Richtung Norden. Sehr, sehr schön. Für Glückwunsch an alle, die investiert sind. Würden wir die Aktie denn trotzdem jetzt noch kaufen? Lars, was hast du für eine Meinung zur Caterpillar?
Ich würde sie jetzt nicht mehr kaufen, denn letztlich haben die meisten von uns wahrscheinlich einige Werte im Portfolio, die direkt oder indirekt von dieser KI-Rallye, von dem Ausbau der Infrastruktur, der Rechenzentren profitieren. Und dementsprechend gibt es für mich Unternehmen, bei denen man, wenn man auf diesem Niveau kauft, dann muss man ja noch zusätzliches Wachstum reinrechnen. Und wenn man sagt, diese Nachfrage, diese Datenzentrenausbau, alles, was hier an CapEx rausgeht, das ist nur der Anfang. Das wird noch viel mehr. Das ist theoretisch möglich. Dann kann man Caterpillar kaufen. Aber ansonsten, wenn es nur so weitergeht, und das war ja schon eine ganze Menge, wie in den letzten 1-2 Jahren, dann denke ich, die Aktie ist maximal fair bewertet. Das heißt also, ich würde sogar sagen, ein bisschen sportlich. So 700 bis 800 Dollar, dann wäre sie immer noch nicht billig, aber dann würde man zumindest in der Korrektur kaufen, ein bisschen Antizyklik reinbringen. Kurzum, auf diesem Niveau wäre sie mir A, zu hoch bewertet. Das wäre aber noch nicht dramatisch, wenn der Kurs eine besonders interessante Formation bereithielte. Aber die Aktie jetzt auf dem Allzeithoch zu kaufen, ist für mich nicht der richtige Ansatz.
Ja, da kann ich mitgehen. Also ich finde es schade, dass ich leider zu spät diesen Shift, den Caterpillar wohl in den letzten Jahren gemacht hat, in der Ausrichtung des Unternehmens, ein bisschen zu spät mitbekommen habe, denn das Unternehmen ist super spannend, ist, glaube ich, etwas, was man tatsächlich mittlerweile auch langfristig ohne weiteres ins Core-Portfolio mit einbuchen kann, mit relativ geringen unternehmensspezifischen Risiken, aus meiner Sicht zumindest. Und sie haben das sehr, sehr gut geschafft, jetzt diese Power-Sparte zur größten Unternehmenssparte auszubauen. Und wenn man davon ausgeht, dass KI und Rechenzentren, Datenzentren, dass das jetzt halt auch ein längerfristiger Megatrend ist und nicht in 3 bis 5 Jahren möglicherweise vorbei, dann winken hier natürlich weitere Wachstumsraten, die sehr attraktiv sein können. Aber ich gebe dir recht, also aktuell ist das Niveau aus meiner Sicht auch nicht interessant. Sebastian, siehst du es ähnlich?
Ich widerspreche dahingehend, dass kurzfristig, also für ein taktisches Depot, finde ich die Aktie als Momentumwert extrem stark. Und gerade wenn man den Stop-Loss setzt, irgendwo bei 855, das wäre jetzt für mich so ein Level. Also ich habe den Wert nicht, aber als Setup, das könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, ich kaufe halt Ausbruchskandidaten, gerade eine Caterpillar, extreme Schubkraft momentan, neues Allzeithoch, getrieben von der CapEx-Rally, was wir schon beim ersten Thema hatten. Das kann ich mir vorstellen, mit einem klaren Setup da reinzugehen. Wenn ich allerdings die Aktie richtig gut finde und sage, ich will da langfristig rein, dann ist sie momentan für mich kein Kauf. Also wenn ich mir das KGV derzeit anschaue, wir stehen für dieses Jahr bei einem Wert von 44. Der 10-Jahres-Durchschnitt ist bei 31. Wir haben nächstes Jahr ein KGV von 36, also auch noch über 10-Jahres-Durchschnitt. Und die Dividendenrendite ist auf 0,6% eingeschrumpft. Normalerweise sind wir bei gut 2%. Also als langfristiger Anleger würde ich abwarten, dass irgendwas passiert und ich die Aktie deutlich billiger kaufen kann. Aber wenn ich was Kurzfristiges suche, Momentum getrieben, dann ist Caterpillar, finde ich, sehr, sehr interessant.
Ganz kurz, Lars. Ich finde, dass sie ja jetzt mit einem Forward-KGV von über 40 natürlich nicht mehr billig ist. Keine Frage. Ich glaube allerdings, dass die KGVs, die in den letzten Jahren der Caterpillar so im Schnitt zugestanden worden sind, möglicherweise auch einfach ein bisschen zu niedrig sind. Also, dass sie jetzt ein höheres Premium längerfristig verdient, Und dass da halt diese Anpassung, die sie jetzt, also nicht Anpassung, aber halt dieser, wie es ist auch ja auch kein Shift, was die gemacht haben, sondern die haben halt einfach diese eine Sparte sehr smart ausgebaut und haben sich da offenbar mit ihren Produkten sehr smart jetzt positioniert am Markt und sind halt einfach ein großer Energieprofiteur, also von dem Energiehunger, den die Datenzentren haben, dass sie da halt ihre Produkte entsprechend ausgerichtet haben. Und insofern, sofern das weiterläuft, denke ich, dass man vielleicht gar nicht so weit eine Korrektur abwarten müsste. Also ich glaube, jetzt auf 700, da wäre sie ja mal schon 30% billiger. Also ich denke, dass man vielleicht sogar schon bei minus 15% da versuchen könnte, auch schon mal eine kleine Position aufzumachen.
Nur, das ist das Gleiche wie in den Chipwerten. Die Charts sind nur mit einem, man müsste einen Hebel draufpacken, sind identisch von Micron, von Hynix, von Caterpillar. Sehen genau gleich aus. Nur, dass Micron und Hynix stärker gestiegen sind, weil es, ja, wissen wir selber, weil natürlich da mehr Hebel drauf ist. Das heißt also, in dem Moment, wo man Sorge hat, man muss, oder sagen wir mal so rum, der Käufer sollte aber nicht denken, naja, das ist ein konservativer Wert. Nur weil die Chipwerte da fallen, muss ja so ein Baumaschinenhersteller, so ein Infrastruktur, der wird ja nicht mitfallen. Das ist das gleiche Momentum, das ist das richtige Wort, nur in einem Industriewert, der im Übrigen derzeit deutlich höher bewertet ist als all diese Chipwerte. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir eine Korrektur sehen, wird Caterpillar weniger korrigieren. Aber wenn man sagt, ich möchte genau diesen Trend mitnehmen, könnte man auch sagen, ich nehme ein Drittel meines Kapitals, ist ein bisschen liquiditätsschonend, und kaufe mir dann eine Micron oder eine Hynix, weil die momentan von dem gleichen Drive, von dem gleichen Momentum profitieren. Und wenn ich im Übrigen sage, ich finde sie auf diesem Niveau unter Chance-Risiko-Aspekten nicht mehr so interessant, dann ist das keine Korrekturansage. Ich glaube, meine Erwartungshaltung ist, die nächsten 25%, ob nun in Micron oder Hynix, gehen eher wieder zur Oberseite als zur Unterseite.
Wenn deine Erwartungshaltung, also zum Beta, also zum Markt, die wir ja in Thema 1 besprochen haben, wenn die stimmt, dann dürfte das zutreffen auch zu Caterpillar.
Ja.
Lass mich nochmal kurz einen Gedanken mitgeben. Also natürlich ist da eine Korrelation zu erkennen. Definitiv. Also Micron, Caterpillar, also wenn man da jetzt einen Chart drüberlegen würde, dann sind da wahrscheinlich ähnliche Entwicklungen. Mit einem Hebel, hast du ja schon gesagt, weil da wird ja auch eine ordentliche Renditedispersion definitiv da sein, ohne dass ich es jetzt gemessen habe. Also zwischen der Micron oder nimm eine andere Chip-Aktie und dann halt einer Caterpillar. Also wie du gesagt hast, die Caterpillar wird weniger stark korrigieren, sofern dieser Boom dann irgendwann mal den Riss bekommt bei den Chips. Aber die Rechenzentren sind ja schon da und die werden ja auch nicht aufhören, weiterhin sozusagen zu laufen. Und der Strom, der muss ja halt einfach weiterhin gewährleistet sein. Die Chippreise können ja einbrechen, wie sie wollen. Aber der Strom in den Rechenzentren, der wird weiterhin benötigt, weil die werden ja nicht von heute auf morgen einfach dann auf nur noch 50% Grundlast oder so gestellt. Also bedeutet, die Korrektur bei Caterpillar, die wird dann höchstwahrscheinlich, also A, weniger stark ausfallen, wie eben schon angesprochen, und B, wahrscheinlich auch viel kaufenswerter sein. Und ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass Caterpillar definitiv defensiver ist als die Chipwerte.
Nur das historische KGV ist halb so hoch. Und ob man sich dann damit beruhigen will, dass dass der Wert dann weniger korrigiert. Ich weiß nicht, ob das ist, was die meisten Anleger möchten. Ich gebe dir recht, der Wert ist defensiver, aber das, was hier an den Multiples drin ist, ist eben auch das Wachstum, was der Markt derzeit hergibt. Und in dem Moment, wo du sagst, naja, aber so viele Rechenzentren brauchen wir eigentlich streng genommen jetzt nicht. Das wird ja der Gedanke sein, wenn der Token immer günstiger wird, wenn vielleicht die Frage irgendwann gestellt wird, ja, benutzt hier wirklich jeder KI? Und wenn ein paar dann antworten, naja, ja,
nee,
eigentlich nee, das wird nicht haben wir vielleicht sein. Hier überproduziert, dann wird Caterpillar nicht als Gewinner aus der Geschichte rausgehen.
Nee, die werden nicht. Die Frage wird nicht sein, brauchen wir die ganzen Datenzentren gar nicht oder brauchen wir die ganzen Chips nicht, sondern also die Frage wird sein, ja, genau, können wir uns das aktuell leisten, noch so viel zu investieren, Das wird die Frage sein. Können wir uns das aktuell noch leisten von den Gewinnperspektiven, die wir haben? Aber alles, was bislang schon da ist an Infrastruktur, die wird weiter unter Volllast laufen. Nur die Chippreise werden halt einbrechen.
Ja, gut. Nur der Auftrag ist ja dann auch für Caterpillar abgearbeitet. Aber ich glaube, wir haben die gleiche Erwartungshaltung. Also letztlich muss das Momentum aufrechterhalten bleiben, was wir derzeit sehen.
Ja, und aus meiner Sicht aktuell auch kein Kauf. Also Sebastian, du hast ja noch eine andere Sicht der Dinge drauf. Also du würdest jetzt sagen, eher Momentumwert. Und auch Lars, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du würdest sagen, ja, auf der Oberseite, also die nächsten 25%, die laufen eher in Richtung Norden als in Richtung Süden, vom jetzigen Niveau aus. Und ich würde sagen, also um jetzt nochmal ein Fazit zu machen, die nächste Korrektur eher abwarten. Leider, also für mich gilt das jetzt nur, weil ich bin wirklich sehr, sehr heiß auf diese Aktie oder auf dieses Unternehmen und würde mir da aber noch ein bisschen günstigeres Einstiegsniveau wünschen, um da halt langfristig guten Preis zu haben im Einstieg. Okay, also das sind jetzt so unsere drei Takes, tatsächlich mal drei Mikros, drei Meinungen. Und jetzt gehen wir rüber zur Frage, ob gewisse Werte eine Mega-Chance darstellen oder eine krasse Value-Trap. Und da habe ich Adobe mitgebracht, da habe ich Accenture mitgebracht und auch die Adyen, also AAA.
Kurze Unterbrechung, aber ich habe eine wichtige Botschaft, zumindest für ein paar von euch. Denn erstmal großes Dankeschön an alle, die schon ein Abo dagelassen haben. Wir sind mittlerweile über 30.000 Abonnenten hier in der By the Dip Community auf YouTube. Also da bedanke ich mich im Namen von Lars, Timo, mir und natürlich dem gesamten By the Dip Team. Aber wir haben festgestellt, ich blende es euch mal ein, wir haben auch ein paar Schwarzseher. Das heißt, die haben gar kein Abo da, die schauen die Videos an und dafür natürlich auch danke, aber noch kein Abo dagelassen. Das solltet ihr ändern, denn dann werdet ihr informiert, wenn wir auch mal außerhalb der Reihe ein Video einstellen. Das hatten wir schon bei sehr turbulenten Phasen gemacht. Oder wenn wir live gehen. Deswegen ein Abo kostet nichts, schadet nicht und hilft uns einfach, die Reichweite zu steigern und noch mehr Leute zu erreichen. Dafür schon mal danke und jetzt geht's weiter.
Werf ich mal hier in den Ring und da versuchen wir uns jetzt mal an so einer Mini-Einordnung, also dass wir jetzt zu diesen drei genannten Titeln keinen Mega-Deep-Dive machen können, ergibt sich jetzt, glaube ich, daraus, dass wir nicht unendlich Zeit haben hier. Aber ich glaube, das sind drei sehr spannende Unternehmen, die aktuell allesamt sehr stark abgestraft werden. Und da versuchen wir uns jetzt mal eine Einordnung, ob das tatsächlich so gerechtfertigt ist. Und ja, Sebastian, ich hole dich jetzt erstmal ins Boot. So eine Adobe bei einem KGV von 10, lacht dich die Aktie an oder ja, zeigt dir das Hinterteil?
Sogar KGV, wenn du es Forward KGV, also das fürs nächste Jahr nimmst, bist du bei einem Wert von 8. Und ich dachte mir gestern bei der Vorbereitung, Micron wollen für ein KGV von 8 alle, Adobe will bei einem KGV von 8 einfach keiner. Und man muss aber auch sagen, alle drei Aktien, die du genannt hast, Lars wird es wahrscheinlich gleich noch bestätigen, sind natürlich momentan stark angeschlagen. Das heißt, ich bin jetzt nicht der da in fallendes Messer reingeht, in den Turnaround, aber ich muss schon sagen, Adobe, ich finde den Abverkauf, was wir gerade sehen, vor allem für ein Geschäft, das ja noch wächst und wo wir ja noch positive Analystenstimmen haben und auch ein Umsatzwachstum, ich finde das schon übertrieben. Also ich gucke auf den Wert drauf, ich habe jetzt keine Position, ich habe da kein Setup, das ist mir alles zu stark in der Negativität und im Abverkauf, aber ich persönlich muss sagen, ich finde das klar übertrieben, was da aktuell vor sich geht. Also das ist ja schon wie wirklich der Abgesang und Adobe geht unter nächstes Jahr. Das sehe ich so nicht. Es gibt viel, was sich bei KI ändern kann. Vielleicht haben wir viel zu viel schon zu früh eingepreist, vielleicht sagen wir in 5 Jahren, da waren wir viel zu schnell, viel zu früh dran. Und was man vergisst, auch bei allen drei Unternehmen, man vergisst ja, dass ein gutes Management auf Situationen reagiert. Das sage ich als Unternehmer. Es gab in meiner 20-jährigen unternehmerischen Karriere immer mal wieder Situationen, wo du gesagt hast, oh, durch eine neue Regulierung oder dies oder jenes, da ist dein Geschäftsmodell bedroht. Aber dann musst du halt auch entsprechend reagieren und dich anpassen. Und das wird, finde ich, auch immer komplett vergessen. Also ich finde das momentan übertrieben, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich will jetzt eine Position direkt aufbauen. Also ich bin jetzt mal bei Adobe.
Ja, bleiben wir noch kurz bei Adobe. Lars, wie wäre dein Take?
Ja, in einem Jahr wird es leichter zu beantworten sein, ganz ehrlich. Ich habe versucht, auch im Bekannten- und Freundeskreis so ein bisschen rumzufragen. Bei denen ich wusste, dass die, also dass sie zumindest eine Einschätzung abgeben können. Und das ist ein bisschen gemischt. Es gibt schon einzelne Teilbereiche, wo man ganz klar sagen kann, das sind Produkte von Adobe, die heute relativ teuer noch verkauft werden. Die haben schon ein ziemlich teures Geschäft oder die Nutzung der Produkte ist ziemlich teuer. Und wenn man nur einige wenige davon braucht, ganz klar, das kann KI heute mit Aufwand, wird in einem Jahr das gleich gut können und es kostet nichts. So, vielleicht es kostet eventuell etwas, diese Modelle zu benutzen. Also es gibt schon Bereiche von Adobe, die klar disruptiert werden. Auf der anderen Seite ist es für viele natürlich auch entscheidend, dass sie mehr oder weniger alles aus einer Hand bekommen und in einem Prozess alles machen können. Und für mich so ein bisschen die entscheidende Variable werden die Umsätze von Firefly in den nächsten Quartalen sein. Das ist ja, und Sebastian hat es angesprochen, natürlich adaptiert Adobe das. Sie sitzen ja nicht und sagen, das mit dem Internet und dem KI, das wird sich schon wieder regulieren. Denen ist vollkommen klar, was sie machen müssen. Und sie haben es auch gemacht. Sie haben auch eine Übernahme getätigt in dem Bereich und implementieren das. Und die Umsätze steigen auch. Was ich aber sehen möchte, ist, dass die Kombination von Adobe und KI die Umsätze noch mehr dominiert, also noch schneller mitsteigt. Und dann wird auch sofort klar, dass der Markt ein Re-Rating vornehmen muss, dass das Unternehmen zu günstig bewertet ist. Auf dem Niveau sind sie es wahrscheinlich schon. Der Markt überschätzt vielleicht, was innerhalb von 12 Monaten passieren kann. Aber ich greife nicht in sowas rein. Für mich braucht es dann ein klares preisliches Signal einer Stabilisierung oder eine starke Wochenkerze. Es gibt verschiedene Ansätze, die man hier wählen kann. Und vorher greife ich in das Messer nicht rein. Ich habe einmal reingegriffen bei $225 und habe mich dann ungefähr $15-18 tiefer ausstoppen lassen. Ja, das war Stand jetzt richtig. Aber das war auch aufgrund einer preislichen Formation, die mir gefiel, zu Unrecht, wie ich mittlerweile weiß.
Du hast fundamental genau den richtigen Punkt angesprochen. Das wird aktuell bei Adobe gepreist, dass sie viel zu teuer sind, weil was sie gemacht haben in den letzten Jahren, und deswegen waren sie ja der Mega-Compounder, aber nicht besonders beliebt bei ihren Kunden, dass sie halt den Baukasten dahingestellt haben und gesagt haben, ja, ist uns egal, wenn du nur einzelne Module brauchst. Wir bieten dir letztendlich Pakete an, die relativ preissensitiv, aber die sind schon sportlich gepreist. So. Und das wird, glaube ich, aktuell gespielt, dass Adobe da ran muss, also mehr Modularität reinbringen muss, was die Preise dann senken würde. Plus, die vergeben ja auch Lizenzen Adobe an große Unternehmen. Also jedes größere Unternehmen wird mit Sicherheit da irgendwie so eine Creative Suite von Adobe mitlaufen lassen, dass da vielleicht auch weniger Nutzer dann halt einfach später in den Unternehmen dann mit drin sein werden. Also das heißt, sie haben von zwei Seiten irgendwie Druck. Also sie müssen quasi ihr Pricing aufbohren und dann kurzfristig wird das die Wachstumsraten drücken und dann halt noch, dass sie weniger sozusagen pro Kopf Lizenzen verkaufen können. Und das ist, also ich finde aber, dass jetzt recht viel drin ist. Ich weiß auch nicht, ob Adobe, also das sieht vom Chart her immer noch richtig übel aus. Ein KGV von 8 ist schon, wenn man jetzt sich den langfristigen Schnitt von Adobe anschaut, echt günstig. Und also es ist ja schon fast wie, außer dass die Dividendenrendite jetzt bei Adobe, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie eine zahlen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, aber schaut euch mal an, was bei einer BAT damals passiert ist, die ja auch quasi so gepreist worden sind, als wären sie eigentlich kurz vorm Kollaps. Und ich glaube, bei Adobe ist das jetzt ähnlich. I don't know, ob das jetzt eine mega Turnaround-Story wird. Aber ja, großes Fragezeichen aus meiner Sicht. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, die mal auf die Watchlist zu nehmen und zu beobachten. Also ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen, ja, sozusagen, ja, kann man ja immer sagen, aber ich meine das jetzt wirklich so, dass es sich da lohnt, einfach weiter am Ball zu bleiben und mal die nächsten Quartalsberichte auch abzuwarten. Was ist bei Accenture los? Accenture auch extrem unter Druck geraten, auch nochmal in dieser Woche. Und Lars, du bist, glaube ich, eigentlich ganz angetan von der Accenture und siehst du das als eine Übertreibung?
Ja, nee, angetan wäre zu viel, aber die Accenture ist als Beratungsunternehmen, wäre klassischerweise einer der ersten Profiteure. Wenn der Markt mal einpreist, dass KI-Disruption kommen wird, aber eben nicht so schnell, wie das alle glauben. Und man darf nicht unterschätzen, dass es im Silicon Valley und vielleicht auch in Shenzhen oder in irgendeinigen Tech-Metropolen alles viel, viel schneller geht als in der klassischen Industrie. Und dementsprechend braucht es, um KI zu implementieren, Beratungsunternehmen. Und jeder, der mal ein Beratungsunternehmen oder kennt jemanden, der dort arbeitet und der ist mit dem schon mal ein Bierchen trinken gegangen, der wird schon sagen, ein Großteil der Aufträge wird einfach im Übrigen auch von Regierungsseite gemacht, damit der CEO am Ende sagen kann, naja, das hat das Beratungsunternehmen auch gesagt. Also diese werden ganz oft geheiert, um dann auch eine Rechtfertigung zu finden. Da ist aber wahnsinnig viel Juniors-Arbeit drin, also diejenigen, die die Grafiken aufbereiten, Tabellen und die machen dann die Studien und so weiter. Und das wird ziemlich teuer abgerechnet. Und der Teil wird natürlich disruptiert. Also man kann all diese Vorbereitungsarbeiten und die wunderschönen Folien und, dafür bezahlt dich heute keiner mehr. Aber für die Implementierung der KI und die ganz große Welle, dass KI in die Industrie implementiert wird, in Bereiche, die man vielleicht gar nicht damit verbindet, die steht uns ja erst noch bevor. Also Agentic AI, dort, wo KI dann so hingebastelt wird, wie es jeder Einzelne braucht, das steht ja erst in den Startlöchern. Dafür wiederum brauchst du Beratungsunternehmen. Und da hat sich Accenture auch schon ziemlich, ziemlich gut positioniert, denke ich. Und auch da ist es eine ähnliche Ausgangssituation, obwohl mir Accenture unterm Strich ein bisschen besser gefällt, weil ich glaube, der Burggraben ist ein Tick größer. Eine ähnliche Ausgangssituation, du möchtest in den Quartalszahlen sehen, dass genau die Aufträge dieser Art aus der Industrie zunehmen. Und gleichzeitig möchtest du sehen, dass die das Projektvolumen nicht deutlich sinkt. Dann wirkt Accenture sofort günstig.
Sebastian, wie siehst du die?
Lars hat es vorab genommen. Also mir gefällt von allen Seiten Accenture auch am meisten. Ich sehe es noch von der anderen Seite. Ich habe mir mal die Free Cashflows angeschaut und die steigen auch in den nächsten Jahren weiter. Und Accenture hat ja auch ein Aktienrückkaufprogramm draußen. Und wenn sie das so halten und die Free Cashflows weiter wachsen, können sie weiterhin ihre Dividende bezahlen. Sie haben mittlerweile über 5% Dividendenrendite und kaufen, wie gesagt, wenn sie das Aktienrückkaufprogramm halten, bis zu 7% pro Jahr der eigenen Aktien zurück. Also das ist schon ein krasser Wert, was da mal abgesehen von der Disruption mitspielt. Natürlich braucht man dafür Geld, natürlich muss dafür das Geschäft irgendwie wachsen. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Ich würde aber auf ein preisliches Signal warten. Aber der Wert kann sich von alleine auffressen. Und das ist ja auch das, was ich als Aktionär sehen will.
Also ich finde Accenture ehrlicherweise am wenigsten interessant, eben deswegen, weil sie keine große Strategieberatung sind, sondern weil sie eher sehr viel Produktberatung machen, Implementierung und so weiter. Und wenn die, also IT-Infrastrukturen in großen Unternehmen sind ja in der Regel aktuell zumindest noch relativ komplex. Und ja, KI wird das jetzt nicht von heute auf morgen disruptieren, aber die Komplexität, wenn man davon ausgeht, dass die sinkt, dann besteht auch weniger Need, also weniger Bedarf an Beratungsleistungen von Accenture. Also keine Ahnung, vielleicht können Sie sich ja wirklich zu einer großen Strategieberatung wandeln.
Timo, ich glaube, einen Punkt darf man nicht unterschätzen. Ein Großteil dessen, wenn, egal ob neue Software, neue IT, was auch immer, in den allermeisten Unternehmen ist nicht so sehr jemanden erklären, wie das funktioniert, sondern die entsprechenden Regularien einhalten und die Auflagen. Und dafür wirst du immer, oder in der Regel, es geht das nicht ohne Auditing von außen. Und der Trigger, und das ist immer die Frage, wenn du disruptiert wirst, wie kannst du darauf antworten? Und Accenture hat knapp 800.000 Angestellte. Ich wünsche das keinem persönlich, aber ich wette, ich nehme an, ich bin aktuell nicht investiert. Auch da greife ich nicht in den abstürzenden Kurs unter rein. Aber ich wette, Accenture gibt es im Jahr 2030 und 32 noch. Und ich glaube, die werden, ich will nicht sagen die Hälfte, das klingt dann sehr grob, aber ich kann mir vorstellen, dass die das mit das Gleiche, mit der Hälfte oder weniger der Mitarbeiter umsetzen können. Und das ist natürlich ein enormer Kostenblock, den du da theoretisch dir einsparen kannst.
Aber wie ist denn das mit der Abrechnung? Weil die rechnen ja pro Kopf ab, der da hinläuft zu den Unternehmen.
Exakt, das wird das Problem und das fällt vor allen Dingen natürlich jedem Kunden auch derzeit auf. Das ist der Grund, warum Accenture nur noch bei 100 irgendwas Dollar steht, weil natürlich nicht die allermeisten, also Regierungsaufträge, das ist jetzt ein bisschen böse, aber da sagt man vielleicht, naja, was es kostet, das kostet. Bei uns arbeiten schließlich auch 700 Leute in der Verwaltung, aber das werden die meisten Unternehmen natürlich ganz anders sehen und werden drauf gucken und sagen, was hat der denn gemacht? Wofür waren denn diese 150 Stunden Vorbereitung, um das Problem einmal zu benennen? Also genau das ist der Grund. Den Druck kriegen die ganz sicherlich auch.
Mhm. Ja, und dann kommen wir noch zu Adyen. Also Adyen, übrigens europäisches Unternehmen. Und die sind auch wahnsinnig unter Druck. Sebastian, hast du dir... das muss man noch mit dazu sagen. Also Adobe und Accenture hatten jetzt einstellige KGVs. Jetzt bei der Adyen kommen wir hier in KGV-Regionen. Also hier bei Market Screener wird Forward 2027 17,5 ausgewiesen. So, und jetzt übergebe ich mal an dich, Sebastian. Was sagst du zu Adyen?
Ich mach's kurz. Adyen ist für mich von allen drei die unspannendste. Also du hast gesagt, KGV 17,5 nächstes Jahr. Aber ich meine, der Durchschnitt der letzten 8 Jahre war bei 100. Da war natürlich ein Riesenhype drin. Aber Adyen, muss ich sagen, ist so ein Wert, da könnte ich mir die Disruption noch am ehesten vorstellen, weil diese Zahlungsanbieter dann oftmals nicht diesen Burggraben haben wie andere. Also von daher, das ist so für mich der unspannendste Wert, aber momentan natürlich auch für diejenigen, die es interessant finden, in einem Abwärtstrend. Also das ist eher so, ich gucke mit einem Auge drauf, aber viel spannender finde ich wirklich momentan die Accenture.
Okay. Lars, was meinst du?
Kann ich am wenigsten zu sagen. Also ich würde einen komplett neutralen Standpunkt einnehmen. Wenn Sie das Wachstum so wie in den letzten Quartalen aufrechterhalten können, dann ist die Aktie zu günstig und dann ist es ja auch, europäische Aktien haben ja dann nochmal einen Abschlag. Ich kann es wirklich nicht sagen, wie KI hier, also wir haben Checkout, Stripe, Fiserv, Global Payments, PayPal ist ein bisschen was anderes, aber all diese Zahlungslösungen, die konkurrieren natürlich miteinander und alle scheinen derzeit von KI und gerade auch von Agentic AI eher zu profitieren. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass alle gemeinsam so weiterwachsen, die ist eher gering. Das heißt, ich habe da wirklich eine, kann nicht sagen, vielleicht ist Adyen deutlich zu günstig. Vielleicht sind die Abschläge aufgrund des Wettbewerbs auch gerechtfertigt. Habe ich keine Meinung zu.
Mhm. Ja, finde ich auch wahnsinnig schwer einzuschätzen. Ich glaube, da muss man halt dann den ganzen Blockchain-Sektor ja auch nochmal mit heranziehen. Da gibt es ja auch diverse Payment-Lösungen und da ist halt auch, also das ist so ein Feld, da ist unglaublich viel in Bewegung, ist so ein bisschen wie die Automobilbranche. Und ja, da würde ich, also wenn ich mich jetzt bewegen müsste in diesem Feld der Zahlungsdienstleister oder Abwickler, also ich packe die jetzt einfach mal alle unter Payment zusammen, dann würde ich mich jetzt auf die ganz klassischen verlassen, also so auf eine Visa und eine 100%. Mastercard aus meiner Sicht. Also
exakt, ja, richtig. Also bei denen siehst du auch, dass sie vor allen Dingen, selbst wenn Stablecoins, und sie werden kommen, aber wenn die wachsen selbst, dann bist du mit denen richtig positioniert, weil sie genau die Infrastruktur dann auch nutzen werden. Vielleicht nicht mehr die gleiche Marge wie vorher, aber ich stimme dir da 100% zu.
So, dann haben wir das abgearbeitet. Jetzt haben wir ein kleines luftiges Thema. Was hat uns überrascht? Also, wer hat die Micron-Zahlen mit dabei? Wer ist es? Lars. Sebastian oder Lars?
Lars, okay. Ja, also man darf nicht vergessen, es sind dann Analysten, die sitzen natürlich auch zusammen. Die kennen die Zahlen nicht und die machen dann Schätzungen. Und ich bin mir sicher, dieses Mal haben sie gesagt, ja, die kriegen uns nicht wie bei Nvidia. Pack mal auf alle Schätzungen noch was oben drauf. Und diese Schätzungen wurden dann auch nochmal geschlagen. Also das ist schon alles sehr real, was man hier an Boom sieht. Ich trage es mal ganz kurz vor. Der Umsatz im dritten Quartal, also dritten Quartal Geschäftsjahr 2026, ist um 345% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das Ergebnis hat sich von 2,17 auf 33,32 Milliarden vervielfacht. Nettogewinn von 1,89 Milliarden gestiegen innerhalb eines Jahres auf 28,24 Milliarden. $25,11 wurden pro Aktie verdient. wodurch die Aktie dann eben auch kein hohes KGV hat. Das war weit über den Erwartungen von knapp $20 je Aktie und die Bruttomarge lag bei 84,9%. Das ist wie Nvidia in frühen Zeiten. Also ich verstehe schon, dass man dann hinzufügen möchte, das kann nicht ewig so weitergehen. Agree. Und das wird der größte, härteste Schweinezyklus aller Zeiten. Und all diese Aktien werden mal größer 50% korrigieren. For sure. Nur momentan sieht man wirklich gar nichts davon.
Das, also wer sich da traut, eine Short-Position aufzubauen aktuell, also ja, da muss man schon starke Nerven haben. Oder unendlich viel Kapital.
Oder du nimmst Optionen. Damit würde es gehen, ohne dass du das ganze Upside-Risiko hast.
Ja, stimmt. Aber stimmt.
Das nur am Rande.
Was hat dich denn überrascht, Sebastian, in dieser Woche?
Eigentlich zwei Sachen. Ich sag mal das Ursprungsthema, das ich dabei habe, und zwar die Tokenpreise fallen weiter. Das heißt, wenn man einen Prompt in ChatGPT oder Claude oder sonst irgendwo eingibt, dann wird der ja in kleine Einheiten zerlegt. Das sind die sogenannten Token. Und es gibt in den USA einen interessanten Index, da wird immer gemessen, was für 1 Million Token bezahlt wird. Da hatten wir Spitzenwerte zeitweise von über $2, sind mittlerweile bei um die $1,70. Und da haben wir schon einen Abwärtstrend. Ich will da jetzt nicht ein Warnsignal ausrufen, aber das bedeutet schon, wenn pro 1 Million Token immer weniger bezahlt wird, dass ich natürlich weniger verdiene als KI-Anbieter oder dass ich viel mehr Kunden brauche, aber auch gleichzeitig effizienter werden muss, damit mein Gewinn sich hält. Also das hat mich die Woche so ein bisschen überrascht. Zweites Thema, ich mach's kurz. Timo, wir haben uns ja am Donnerstag in München getroffen und als ich so nach München mit dem Auto gefahren bin und als erfahrener Bahnfahrer weiß ich, dass ich bei fast 40 Grad nicht mit der Bahn fahre, kam in den Nachrichten, dass die Bahn davon abrät, die Züge zu benutzen im Fernverkehr, dass man die Tickets stornieren kann kostenlos, weil sie nicht wissen, ob sie das Bahnnetz bei den Temperaturen weiter aufrechterhalten können. Das selbst von der Bahn fand ich das nochmal eine Überraschung, dass man sagt, bitte benutzt unsere Dienstleistungen und Leistungen nicht, weil wir wissen nicht, was passieren wird im Netz. Also das nach dem Hammer des Signalausfalls am Dienstag, zweite Offenbarungseid diese Woche. Ja, sorry, ich habe zwei Themen mitgebracht, aber
das ist der Bahn. Ich habe auch zwei. Ich mache es aber auch gut. Ich bin von mir selber überrascht, wie wenig WM ich bislang konsumiert habe. Das ist Thema Nummer eins. Aber ernsthaft, also ich habe mir für ein Video, was am Samstag rausgekommen ist auf meinem YouTube-Kanal, einfach mal das erste Börsenhalbjahr angeschaut und habe da so eine Art kleines Roundup gemacht, was so die wichtigsten, prägnantesten Entwicklungen waren. Und habe mir natürlich auch year-to-date die Performances angeschaut, der wichtigsten, der größten Indizes. Und da war ich sehr, sehr überrascht, dass der Worst Performer, also von den ganz Großen jetzt, der MSCI China war. Also mit minus 14% year to date. Und das ist schon sehr schwach, muss man sagen. Also überraschend schwach. Also wenn du dir jetzt einige Tech-Werte auch aus China anschaust, also zum Beispiel die Alibaba, die ist halt einfach mit, ich glaube, aktuell tatsächlich minus 30% year to date unterwegs. Und das ist schon wirklich, wirklich überraschend schwach, weil für mich, ich habe jetzt aber auch noch nicht genau unter die Motorhaube geleuchtet, sich da aktuell ja kein wirklich klares Bild ergibt, was da die Gründe sein könnten, weil ich finde, die Zahlen sind jetzt nicht super schlecht, dass der E-Commerce schwächelt aufgrund der Konsumschwäche in China. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Aber dafür haben die ja eine Cloud-Sparte und auch KI-bezogene Produkte, die einfach sehr, sehr stark wachsen. Also jetzt nur gemünzt auf Alibaba. Und wenn man jetzt nochmal rauszoomt, quasi weggeht von Tech und dann halt den gesamten MSCI China sich anschaut, ich kann da nicht so viel erkennen, was fundamental dafür spricht, dass dieser Index in diesem Jahr also in Richtung Süden bislang wandern musste. Das ist meine Überraschung in dieser Woche.
Ist wie der VfL Wolfsburg. Eigentlich weißt du nicht, warum du den Verein nicht magst, aber trotzdem mag ihn keiner. Das ist die mit China-Aktien momentan. Und bei Sebastian überlegt, welche Sportart könnte das wohl sein?
Ja. Tischtennis.
Ja, genau.
Aber wie ist denn das mit Hoffenheim und Bayer Leverkusen? Nee, Leverkusen mag man, glaube ich.
Ja, oder? In der Region auf jeden Fall. Nee, das ist jetzt frech. Jetzt versuch nicht gleich wieder deine Sympathiewerte hier auf bei der ersten Sendung überhaupt zu werfen.
Nee, das
Fußball ist auch gefährlich.
Nee, ja, das stimmt allerdings. Aber Äußerungen zu Donald Trump auch.
Ja, aber
und, ja,
Widerspruch genau. Brauche ich ja.
Ja. Erzähl uns doch mal, apropos Widerspruch, warum seltene Erden immer noch unterschätzt werden. Weil aktuell widerspricht dir der Markt ja, weil ja das Thema nicht so richtig in Schwung kommt an der Börse, oder?
Nee, das ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier über, selbst wenn es wirklich angekündigte und auch reale große Investitionen gibt. Ich glaube, für die USA ist das nach wie vor Chefsache und wir haben es gerade nochmal deutlich bestätigt bekommen und hier fließt auch sehr viel Geld rein. Noch über die Projekte, die die Trump-Söhne gestartet haben, rechtzeitig. Also wirklich, da passiert was. Nur, das ist ja alles spekulatives Kapital. Bis hier Geld verdient wird und wenn ja, wie viel, vergeht noch eine ganze Zeit. Und spekulatives Kapital braucht Momentum und da ist momentan kein Momentum drin. Deswegen sind das antizyklische Chancen meines Erachtens. Man muss ein bisschen aufpassen bei den Einzelwerten. Das ist schon dann teilweise sehr, sehr spekulativ. Aber Sebastian wird gleich, glaube ich, noch eine Alternative nennen. Nur, es macht ja auch manchmal Spaß, über Trends zu sprechen, wenn sie nicht gerade ultra hot sind. Und ich glaube, der Trend seltene Erden hat seinen letzten großen Aufschwung noch lange nicht erfahren. Und es dauert, wir werden schon wieder entsprechende Spannung und Androhungen bekommen, gegenseitig in der Regel. Und dann wird das Thema seltene Erden an der Börse auch wieder gespielt. Ich warte auch da, aber auf ein preisliches Signal.
Sebastian, was ist die Alternative?
Also die Alternative zu Einzelaktien. Ich habe ja immer mal eine Albemarle auf der Watchlist, aber ich kaufe ja gerne bei solchen Themen dann den ganzen Korb. Und da hast du, finde ich zumindest von den 4 ETFs, die es gibt, den VanEck Rare Earth and Strategic Metal ETF am spannendsten. Der hat auch performancemäßig die anderen geschlagen. Der hat sich auch binnen der letzten 12 Monate verdoppelt. Das heißt, da sind die richtigen Werte drin. Aber aktuell, was Lars so bezieht auf Einzelaktien, kann ich auch auf den ETF beziehen. Wir sind in einem klaren Abwärtstrend. Deswegen momentan Watchlist-Wert. Aber ich bin überzeugt, dass wir bei den seltenen Erden noch einen wirklich richtigen Hype sehen werden. Ich hatte neulich erst wieder ein Interview mit Peter Navarro gesehen. Peter Navarro werden die meisten nicht kennen. Er ist der Architekt hinter Trumps Zollstrategie. Das heißt, er ist ein Hardliner gegenüber China. Er ist ein Hardliner, der sagt, das Ausland hat uns viel zu lange ausgenommen. Wir müssen mehr Industrie in die USA holen. Wir müssen vor allem bei den seltenen Erden unbedingt in den USA eigene Vorkommen erschließen und produzieren oder notfalls in Grönland oder sonst wo, wo wir Einfluss darauf haben, weil er sagt wortwörtlich, die seltenen Erden sind eine Art Atombombe, die die Chinesen in den Händen haben, aber nicht zünden müssen, weil es ist so eine mächtige Waffe, wo einfach die ganze Produktion dann lahm liegt, wenn gewisse Teile fehlen. Also ich bin mir sicher, dass nicht nur die USA, sicherlich auch zeitverzögert Europa, da gewisse Weichen stellen werden, noch mehr Geld investieren werden, Preisuntergrenzen einführen werden und müssen, damit Unternehmen Anreize haben. Aber momentan spielt es der Markt nicht. Momentan ist es ein Abwärtstrend im ETF, ganz klar. Aber fundamental bin ich überzeugt, da werden wir, ob das in einem halben Jahr ist oder in einem Jahr, noch viel davon hören und lesen und da wird noch richtig Geld verdienen oder zu verdienen sein.
Okay, also
ja, das muss man dazu sagen. Es gibt auch noch, vielleicht kann man sich mal, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, schauen. Es gibt natürlich auch noch zum Beispiel Australien, wo einige Vorkommen erwartet werden. Und was sich eben eindeutig geändert hat, und ich finde, das darf man auch in einer Börsenshow mal sagen, es gibt einen Grund dafür, dass seltene Erden nur in China weiterverarbeitet wurden. Dagegen sind Goldminen klinisch saubere Labore gegen die Sauerei, die entsteht bei der Weiterverarbeitung von seltenen Erden. Das spielt in den USA keine Rolle mehr, beziehungsweise was strategisch relevant ist, wird dann eben gemacht. Aber die Vorzeichen haben sich eben komplett verändert. Man muss aber eben auch sagen, es sind Regierungsaufträge, die diese Preise am Ende bilden werden. Das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, dass das kein freier Markt wird. Dafür ist der Markt für seltene Erden, die sind sehr strategisch relevant, aber es sind ganz kleine Volumina, jetzt im Vergleich zu Kupfer oder Aluminium, die wir hier sprechen. Also man muss dann schon damit leben, dass die entsprechenden Aufträge und auch die entsprechenden Mindestpreise vom Government festgelegt oder garantiert werden.
Und last but not least kommen wir zu Jonas. Da bahnt sich ein Kaufsignal an und ich habe hier parallel mal den Monatschart angemacht, also Monatskerzen und...
Nimm doch gleich Jahreskerzen.
Monat, nee, warte mal, aber Monatskerzen, da müsste ja eine ziemlich große Unterstützung jetzt so bei 25, 26, da sind sie ja auch gerade, ne, 26 Euro sein. Meinst du das oder was ist das Kaufsignal?
Also, nimm mal die Wochenkerzen und schau dir den Abverkauf an. Und dann sieht man, dass wir auf Wochenbasis noch einen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung haben. Das ist so ein klassisch, der Abwärtstrend ist gebrochen, wir steigen und auf diesen Abwärtstrend gab es dann eine Gegenbewegung. Und das könnte so eine klassische ABC-Korrektur sein, die sich nach oben auflöst. Ich wünschte, ich könnte zu Jonas auch noch eine fundamentale Bewertungsstory hinzuliefern. Weil es natürlich schön wäre, wenn wir deutsche Unternehmen hätten, die in diesem Umfeld der zunehmenden, ich glaube, wir sagen dann noch Digitalisierung. Ich habe gerade gesehen, dass in deutschen Ämtern aktuell 7000 Faxgeräte im Einsatz sind. Faxgeräte, die Jüngeren wissen nicht mehr, was das ist. Das ist wie, du schickst Text über eine Telefonleitung und dann kommt es ratternd hinten raus. Das gibt es da noch. Also so weit sind wir. Aber ehrlicherweise kriege ich bei Jonas so richtig spannende, fundamentale Story nicht raus. Sie sind nicht teuer, aber sie wachsen eben auch deutlich langsamer und sie haben in keinem der Bereiche, in dem sie aktiv sind, Cloud und. Ja, sie haben zum Teil auch KI, aber sie können auch durch KI disruptiert werden, weil wie einfach ist es heute, Webseiten zu erstellen? Also sie sind nirgendwo wirklich Marktführer und gerade im Cloud-Bereich, der wesentlich zu den Umsätzen beigetragen hat, müssen wir nicht drüber reden, gibt es durchaus Konkurrenz. Aber, und das ist das Entscheidende, wir werden mehr und mehr erleben, dass in Europa, in Deutschland auch lokale Unternehmen unterstützt werden bei der Digitalisierung, weil wir da auch irgendwo unabhängige Lösungen haben müssen. Es kann ja nicht irgendjemand dann morgens sagen, ja, dann stellen wir euch das ab. So, und deswegen wird das passieren. Politischer Wille ist meist nicht das Beste, um einen Markt gesünder zu machen. Aber für mich ist es mehr oder weniger ein reines Preissignal, auf das ich hier achte. Das heißt also, man könnte es so formulieren, solange wir oberhalb von 24 bis 24,30 Euro handeln, da sind wir jetzt ziemlich nah dran mit aktuell 26,20, solange kann sich diese Konsolidierung zur Oberseite auflösen. Spekulativ, ich bin aktuell nicht investiert, aber ich dachte, ich bring's mal mit.
Okay, Sebastian. Was für Vibes kriegst du da, wenn du das hörst?
Schön, dass du es auf Neudeutsch sagst, weil ich hasse diese deutschen Digitalisierer. Das gibt mir so diese Bechtle-Vibes. Also die hatte ich auch ewig auf der Watchlist und Bechtle hat eigentlich ja eine coole Story. Ämter, Behörden, Digitalisierung, Lars hat alles richtig gesagt. Mir schoss sofort Faxgerät, Corona in den Kopf, da hatte man auch nie die Zahlen, weil irgendwo das Faxgerät nicht ging. Und das ist so ein ewiges Thema, was irgendwie keiner anfasst. Deswegen, wenn ich so Deutschland und Digitalisierung über Unternehmen höre, die an der Börse sind und dass die von der Digitalisierung der Amtsstuben profitieren, ach, da habe ich schon keinen Bock mehr. Das heißt es aber nicht, dass es preislich nicht ein Signal gibt, was Lars sagt. Ich bin jetzt rein auf der fundamentalen Ebene. Irgendwie war das nie was.
Schau mal, wir sind die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Viert oder fünfte, kommt ein bisschen auf die Messung an. Ja, die Tendenz ist nicht so gut, gebe ich zu. Aber und wir benutzen Faxgeräte, und zwar 7000 Stück. Was für ein gewaltiges antizyklisches Aufholpotenzial hätten wir, wenn es denn einer erheben wollte. Also geradezu grandiose Aussichten, wenn sich nur die eine oder andere Rahmenbedingung ändern würde. Okay, es sind ein paar mehr. Aber wir können auch was Positives sagen. Ich meine, verfilzter kann Verwaltung ja nicht mehr werden. Es kann also nur besser werden.
Brieftaube?
Ja, ich glaube, so tierlieb sind die alle nicht.
Gibt's da auch was an der Börse?
Ist mir keine bekannt. Ich habe gestern so eine schöne Stockbude noch gefunden. Es gibt jetzt nämlich eine SpaceX Treasury Company, so ein Penny Stock, die sagen, wir haben SpaceX-Aktien in der Bilanz und bauen sowas wie MicroStrategy. Aber das fiel mir jetzt gleich ein. Aber eine Brieftaubenfirma habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber müsste ich mal, vielleicht gibt es das ja irgendwo.
Aber es gibt eine Firma an der Börse, die stellen Eier her, nur Eier. Riesengroße Firma, Sanderson's Farms heißen die, glaube ich, ne, in den USA. Das sind so Legebatterien. Und wenn man Hühner mit Anlauf wirft, dann fliegen die auch eine Zeit lang.
Ja, die fliegen so. Auch, wenn du ihnen die Birne runterhackst, dann fliegen die noch 3 Meter hoch. Das weiß ich als Dorfkind, weil ich das früher gesehen habe in meiner Kindheit. Wenn Hühner geschlachtet wurden, dann können die noch fliegen ohne Kopf.
Hab ich tatsächlich auch gesehen, aber ich sage das jetzt nur, um das in so einen freundlichen Ton einzubetten, damit du nicht richtig Lack kriegst für diese Bemerkung. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen und es ist allemal humaner als in der Legebatterie. Aber nun wollen wir dieses Feld lieber wieder verlassen.
Ja, ich merke an dieser Stelle nochmal ganz kurz an, dass meine Kri-Kri wirklich, wirklich gut aussieht. Sich sehr schön
hast du vollkommen
hat.
Recht.
Oder? Du hast sie auch tatsächlich gekauft, ne?
Ich hatte eine kleine Position in der Kri-Kri dann, ja. Hatte ich dir ja geschrieben, um sie einfach zu beobachten. Das ist jetzt also nicht eine nennenswerte Position irgendwo, aber ich dachte, da werfe ich jetzt mal einen Blick drauf, weil das war so eine Wahnsinnsidee. Da musste ich mal drauf schauen. Und keiner weiß, glaube ich, warum die steigen so richtig. Aber ja, griechischer Wert hast du wirklich gut gefunden.
Griechischer Joghurt einfach sehr gut schmeckt. Deswegen. Und ja, ich merke an dieser Stelle an, wir haben es ohne Trinkpause geschafft. Das werde ich jetzt zum Ende nochmal kurz ändern.
Na, ich habe hier eine Kanne Tee reingeschüttet nebenbei. Du hast es geschafft ohne Trinkpause.
Ich habe es geschafft ohne Trinkpause. Was war das, Lars?
Das ist einfach etwas, was ich kann.
Das finde ich stark. Also unnütze Dinge, die man kann, aber wahrscheinlich nie braucht. Obwohl, ja.
Du hast das passiert, wenn du deinen Kindern ganz oft sagst, du bist gut genug.
Du warst ja auch, warst du nicht in der Waldorfschule?
Ja, in und auf, je nach, absolut.
In der
Waldorf. Und meine Kinder auch. Also falls ihr uns belagern wollt, wir verscheuchen euch mit Eurythmie.
Und damit wünschen wir euch einen schönen Sonntag und eine schöne Handelswoche. Genießt das Wochenende, legt euch irgendwo an den See, in den Kühlschrank, ins Eisfach. Du bist gut genug. Also, macht's gut. Danke, Lars.
Bis dann. Danke euch.
Ciao.